Willkommen zu Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast.
Glanz, Gold, Staub und Dreck.
Dekadenz, Armut, Asphalt und Licht. Arne Krasting von Zeitreisen
und Else Edelstahl von Bohème Sauvage
nehmen euch mit auf eine Zeitreise in die Weimarer Republik.
Sie ist mondän,
verrucht,
frivol,
radikal,
modern
und bittersüß.
Tanzt mit uns auf dem Vulkan.
Heute Morgen um 10 stand man auf dem farbenschmucken Bahnhof. Beamte der Bahn führten in den neuen Schuppen, in dem bunt und glänzend die ersten elektrischen Züge zur baldigen Fahrt bereitstanden. Dann bestieg man einen der Züge und zum ersten Male fuhr ein elektrischer Stadtbahnzug mit Vertretern der Öffentlichkeit den Schienenweg entlang. Auf den einzelnen Stationen standen die Menschen und bewunderten das gegensätzliche Bild. Hier kam eine freundliche, fixe, saubere Wagenreihe, Held in sanftem Ruck. Dagegen, auf der anderen Bahnsteigseite, faucht der Dampfzug, schmutzig, berußt, Schwärze verbreitend. Es wird einem in diesem Augenblick klar, wie völlig die Reichsbahn-Elektrisierung den Bahnhofseindruck, an den man seit Jahrzehnten gewöhnt ist, umgestalten wird, äußerlich und innerlich.
Ja, mit diesem Zitat zur ersten elektrischen Fahrt durch Berlin mit der Bahn, mit der S-Bahn, begrüßen wir euch ganz herzlich zur neuen Folge aus Anlass eines großen Jubiläums.
100 Jahre S-Bahn Berlin. Und dazu haben wir ein sehr aufschlussreiches Gespräch geführt mit unserem heutigen Gast,
Matthias Hiller. Und wir haben beide sehr viel gelernt. Und das Schöne ist, dass dieses Thema, was ja häufig von, ich würde mal so sagen, Eisenbahn-Nerds besetzt wird, haben wir geöffnet und da verschiedene Zugänge gefunden, die für alle spannend sind. Wie hat man sich in der S-Bahn verhalten? Wie sah sie überhaupt aus?
Wie ist das grüne S-Bahn-Emblem entstanden? Und warum wird genau jetzt, im August 2024, 100 Jahre gefeiert?
Das und vieles mehr werdet ihr erfahren in dieser Folge. Viel Spaß dabei.
Bevor es losgeht, haben wir noch eine erfreuliche Ankündigung zu machen. Am Abend des 8. Oktober 2024 wird es wieder einen Live-Podcast mit Arne und mir geben, und zwar zum Thema Asta Nielsen. Sie war einer der ersten großen Stummfilmstars in Deutschland. Das Ganze findet passenderweise statt in ihrer ehemaligen Wohnung in der Fasanenstraße in Berlin-Charlottenburg, wo sich heute die Hotelpension Funk befindet. Weitere Infos und Links zu den Tickets findet ihr auf unserer Webseite gold-staub.de. Wir freuen uns auf euch. Und jetzt steigen wir ein in die S-Bahn vor 100 Jahren. So, und jetzt begrüßen wir auf unserem Goldstaubsofa Matthias Hiller. Du bist S-Bahn-Experte.
Experte, furchtbares Wort, Entschuldigung. Ja, also ich interessiere mich seit fast Zeit des Lebens für die Berliner S-Bahn. Die fuhr in der Nähe damals, als ich da in Strausbergstadt, östlich von Berlin, aufgewachsen bin. Und eigentlich ging das schon los mit einem alten Kumpel damals im Buddelkasten, ich glaube anno 71, 72, ja. Heute treibe ich mich dabei im Berliner S-Bahn-Museum rum, bin da aktiv. Das ist sozusagen alles aus diesem S-Bahn-Universum, außer die Fahrzeuge. Und dann gibt es noch einen anderen Verein, das ist historische S-Bahn. Dort sind die rollenden, fahrenden Schätze aufgehoben in Erkner dort.
Die kann man da auch besichtigen und ihr wartet die und pflegt die und...
Das wird dort getan. Die gibt es ab und zu Besuchermöglichkeiten oder einmal im Jahr Tag der offenen Tore, wo dann aber mehrere tausende Leute gleich ranströmen. Und das S-Bahn-Museum, das ist zurzeit nur mit einer Ausstellung in einem Raum im Ostbahnhof, in der Empfangshalle da, präsent. Aber die Ausstellung hat es in sich, Geschichte rundherum, um dieses ganze S-Bahn-Universum, wirklich was zum Mitnehmen, zum Erleben, Nachdenken, tiefer einsteigen.
Was gibt's denn da zum Nachdenken?
S-Bahn ist so vielschichtig. Das ist Wirtschaft, das ist Politik, Weltpolitik in diesem verrückten Berlin der Nachkriegszeit. Aha. Dann auch. Aber auch Industriepolitik, eben Elektropolis in den 20er Jahren, wie das in einer kurzen Zeit ein Riesensystem aufgebaut wurde. Mhm. Und ja, also wo kriegt man so eine komprimierte Geschichte auf einmal über ein Verkehrsmittel? Für die einen ist es eine Bahn, für die anderen ist es der tägliche Weg. Dann sind es die Bauten, die Architektur. Es ist so vielschichtig. Mhm. S-Bahn Berlin ist aufregend.
Also man merkt, du hast da wirklich eine richtige Leidenschaft.
Ich glaube, es gibt keinen Bereich, wo es so viele Fans gibt. Ich glaube, ihr nennt euch auch Pufferküsser oder es gibt verschiedene Spitzworte dafür. Ich habe das Gefühl, das ist eine ganz, ganz große Community oder sehr präsent auf jeden Fall.
Es gibt sicherlich die Fans, klar. Es gibt aber so viele normale Leute, wenn man denen das erzählt, erklärt, dann sagen die, oh, so habe ich das überhaupt noch nie gesehen. Mhm. Die gehen plötzlich mit ganz anderen Augen durch die Stadt und betrachten das und erleben das. Und wie gesagt, es ist vielschichtig in aller Hinsicht.
Lass uns jetzt mal zurückreisen ins Jahr 1924. Es ist der 8.8. Leider nicht 8.08 Uhr, das wäre natürlich wirklich dann wunderbar gewesen. Es ist ein bisschen später.
13.40 Uhr.
13.40 Uhr. Was ist da genau passiert?
Es hat lange gedauert, bis man endlich den, ja, man nennt es Stadtring- und Vorortverkehr, zu elektrisieren begann. Ein bisschen sperrige Begriffe damals. Aber an dem Tag war es soweit, die Vorortstrecke, heute S-Bahn-Strecke, vom Stettiner Bahnhof, heute Nordbahnhof in Berlin gelegen, nach Bernau. Die hatte nun eine Stromschiene bekommen, mit 750 Volt gespeist. Und nun fuhr also ein elektrischer Zug von dort nach Bernau. Man hatte sich die Strecke auch mit Bedacht gewählt, weil sie sozusagen von dem Fernverkehr daneben, die anderen beiden Gleise, völlig unabhängig war. Man konnte da eben erstmal ein Laboratorium aufbauen, denn na, es gab die Idee, viel Größeres zu elektrisieren.
Und dann hat es funktioniert. Also es war ein feierlicher Anlass mit geladenen Gästen und Presse, Prominenz.
Ganz genauso, wie man das heute auch findet. Ja, waren Presse dabei, die Honoratioren. Und ja, dann fuhr der Zug. Allerdings musste er sich am Anfang noch mit den Dampfzügen den Fahrplan teilen. Es gab noch nicht so viele elektrische Züge. Das war aber so durchaus als Versuchslabor beabsichtigt. Erst im Oktober ging das da voll elektrisch zur Sache.
Dampfzüge ist ein wichtiges Stichwort, weil als ich das erste Mal gehört habe, 100 Jahre S-Bahn, war ich ein bisschen irritiert, weil die gibt es ja schon länger. Aber anders.
Ja, anders. Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahnen. Wieder das sperrige Begriff. Später hat man es ja gekürzt. Das waren eben viele Dampflokomotiven durch die Stadt gefahren mit 1000 Türenzügen, wie wir das heute nennen. Das waren Pärchenwagen, Doppelwagen mit ganz vielen Türen. Jedes Abteil hatte seine eigene Tür. Es gab auf besonders frequentierten Bahnhöfen sogar extra Personal, was die Türen schloss, also die Türen zuwarfen. Damit der Zug da schnell von der Stelle kommt. Und ja, nun elektrisch umgestellt. Neue Züge in der Erprobung. Verrückte Sitzplatzanordnung. Längs oder quer versetzt. Und ja, Versuchszüge, ein Labor.
Und wie kam es zu dieser Umwidmung von Dampf auf Elektro? Was waren da die wichtigsten Impulse, Meilensteine? Sind da alle mitgezogen, mitgefahren oder gab es Widerstände?
Es gab einen erbitterten Kampf schon kurz nach 1900. Das war die Lokomotivindustrie, die Kohleförderung gegen die ja jetzt neu aufkeimende Elektroindustrie. Hier sei mal AEG und Siemens in Berlin vor allem genannt. Und erbitterter Widerstand. 1913 endlich im Preußischen Landtag der Beschluss zur Elektrisierung, die Vorlage da. Und nun kam der Erste Weltkrieg, erstmal gar nichts. Danach ging es aber wieder in die Vollen. Gab noch einen Personalwechsel 1921 und der stellte alles auf den Kopf bei der neu entstandenen Reichsbahn. Der sagte, wir rechnen alles nochmal durch. Vorher wollte man die alten Züge, die Personenwagen weiter benutzen. Und jetzt hieß es, nee, das ist alles so verschlissen. Wir brauchen neues Material. Und außerdem gucken wir uns mal um bei der U-Bahn, wie die das machen mit einer Stromschiene, mit Gleichstrom. Das ist billiger, das ist einfacher. So machen wir das jetzt.
Also war eine schwere Geburt, kann man sagen. Oder eine lange, lange Geburt.
Also eine ganz schwierige Geburt. Ehe es dann so in die Puschen kam, 1922, der Beschluss, wir machen jetzt die Nordstrecken elektrisch. Und 24 dann nach Bernau, 25 nach Oranienburg, 27 nach Velten. Und inzwischen, 1926, beschloss der Verwaltungsrat der Reichsbahn, jetzt machen wir es ganz groß. Jetzt beschließen wir die Elektrisierung, die große Elektrisierung der Berliner Stadtring- und Vorortbahn, wieder das sperrige Wort.
Aber und groß natürlich, groß Berlin, große Elektrisierung, es ging nicht anders als groß.
Ja, das hat sich auch bewährt in dem Fall. große Fahrzeugbestellung, die Elektrofirmen mit dran. Man bestellte 1276 neue Wagen.
Wow.
Immer als Doppeleinheit nennt man das in Berlin den Viertelzug, die kleinste Einheit. Und waren dann 638 Viertelzüge, alles schnieke neu. Und die kamen dann 1928 Stück für Stück angeliefert von der Industrie. Das neue Werk in Schöneweide, das Reichsbahnausbesserungswerk, das diente erstmal dazu, dass die Elektroindustrie da die hohlen Vögel, also die leeren Wagen, komplettieren konnte. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Das nächste wichtige Datum für die Elektrisierung war der 11. Juni 1928, Berlin-Potsdam elektrisch. Und dann ging der Schlag auf Schlag bis Spätfrühjahr 1929, als auch der Ring elektrisch war und eigentlich die ganzen Vorortstrecken. Jetzt stand das System.
Da habe ich tatsächlich mich schon vor einiger Zeit mit beschäftigt für mein Buch Fassadengeflüster, wo ich bei Wannsee angefangen habe. Und bevor ich irgendwelche Ahnung von Elektrisierung hatte, habe ich da diesen kleinen Text geschrieben. Es ist der 11. Juni 1928. Die Bahn aus Berlin muss jeden Moment am Bahnhof Wannsee eintreffen. Die Wartenden recken ungeduldig die Hälse. Da kommt sie. Langsam rollt der Zug am Bahnsteig ein. Aber fehlt da nicht etwas? Wo ist das Dampfen, das Fauchen, das Pfeifen? Wo ist der Geruch nach verbrannter Kohle? Wo die Rauchschwaden aus dem Schornstein der Lok? An diesem Tag beginnt ein neues Kapitel der Berliner Verkehrsgeschichte. Die erste elektrische Bahn fährt von Erkner bis Potsdam über Wannsee. So geht dieses kleine Kapitel los, bevor ich auf die Architektur zu sprechen komme.
Das ist wahrscheinlich ja nicht langsam reingekommen, sondern wird wahrscheinlich auch gut reingedroschen sein.
Ja.
Aber egal.
Aber das ist ja einer der wesentlichen Unterschiede. Ne? Und das vielleicht können wir nochmal so diesen Dampf, was wir uns heute freuen, wir uns ja, ist etwas Nostalgisches, dass man irgendwo mal eine Dampfbahn sehen. Ich bin da neulich mal auf den Brocken hochgefahren, im Harz. Aber damals war das ja ein Ärgernis wahrscheinlich.
Ja, also und wie kann man sich das vorstellen? Also da ist tatsächlich in der Lok ein Kohlenschipper, einer mit einer Schaufel.
Na, der Heizer und der Lokomotivführer, also immer zu zweit auf den Lokomotiven.
Heizer,
die müssen dann auch ständig neue Vorräte nehmen, insbesondere Wasser an den Endstationen oder eben irgendwann auch die Kohlenvorräte auffüllen. Das ist schmierig, mit Öl verbunden. Und was man heute so nicht, weil man es einfach nicht mehr kennt, vor Augen hat, aber überall Dampfzüge heißt, jetzt fährt das Ding an. Auspuffschläge der Lokomotive. Das ist nicht gerade leise, wenn die gut unter Last anfahren. Dann natürlich Rußwolken. Das war ja so schlimm, dass auch die Bahnhofsdächer schon durch den Ruß und sich bildende Säuren da, also die waren fertig. Das musste in den 20er, 30er Jahren dann erneuert werden. Dann die Rußbelastung. 70 Tonnen Ruß. Das ist so viel. Irre. Das so. Und jetzt plötzlich auf einen Tag umgestellt. Elektrisch. Der große Lärm ist weg. Dafür die Sinfonie der Großstadt, das Singen dieser Gleichstrommotoren, das Schnaufen der Bremse dann. Das waren plötzlich neue Geräusche.
Ja,
Türen gegen zentral zu schließen. Ja, völlig neues Fahrgefühl. Ja,
der Revolution.
Kann man so sagen. Revolution auf Schienen.
Und der einzige Geruch ist dann wahrscheinlich nur die Räder auf dem Eisen, was das so an Geruch erzeugt, was ja vergleichsweise wenig ist.
Na, ein bisschen elektrischer Geruch aus den Motoren und gut, später kamen erst die Bremssäulen, die dann, ach so wunderbar, aber nee, damals waren das noch gusseiserne Sohlen, was natürlich ein kleines anderes Problem besorgte. Bremsabrieb ist also, sind feine Eisenspäne, kommt Regen drüber, okay, wird es wieder trocken, irgendwann halbnass, kommt ein Zug durchgefahren, durch eine Roststaubwolke. Mhm. Deswegen sind die S-Bahnen bis heute unten eigentlich dunkelrot. Das ist was sehr Praktisches. Dunkelrot, oben gelb, in der dritten Klasse. Es gab früher noch eine zweite Klasse, die hatte so einen türkisblauen Ton im Fensterbereich. Aber das meiste, wie wir es heute kennen, gelb, dritte Klasse. Und das war ein verkehrswerbender Anstrich, der kam dann auch neu. Vorher grüne Dampfzüge, aber jetzt eben ein bisschen farbiger.
Und erste Klasse?
Eine erste Klasse gab es ab dem Ersten Weltkrieg, also Ende des Ersten Weltkriegs, nicht mehr. Das war eher für Höflinge und Schranzen und Fürsten und alles so Getierchen. Mhm. Und die vierte Klasse, die es auch noch gab, Brett, 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 also Sitzen, Lehnen, die ist pünktlich vor der S-Bahn-Eröffnung 28 abgeschafft worden.
Also gab es nur noch die zweite und die dritte Klasse.
Genau.
Und wie kann man sich da den Unterschied vorstellen?
Na, dritte Klasse, das sind die arschgesund geformten Holzbänke. Wunderbar, eigentlich bequem auch, für nicht allzu lange Strecken. Mhm. Und die zweite Klasse, die hatten dunkles Mahagoni-Furnier an den Wänden und ja, Plüschpolsterbänke, auch mit Spiralfedern, also richtig bequem konnte man sich da niederlassen. Das Ganze nochmal geteilt in Raucher- und Nichtraucherabteile. Mhm.
Mit Aschenbechern, die dort fest angebracht waren.
An den Seitenwänden fest. Die anderen haben wahrscheinlich eher auf den Gang geascht, aber irgendwie hat das auch keine Brände gegeben, weil es ist nichts bekannt davon.
Ah, und wie war das mit den Fahrscheinen? Also gab es da auch so, also wahrscheinlich manuellen Ticketverkauf, so Automaten gab es sicher nicht und das wurde dann in den Zügen von den Schaffnern kontrolliert?
Nee, das funktionierte ein bisschen anders damals. Die Bahn war ein in sich geschlossenes System. Man kennt heute vielleicht noch die Bahnsteigkarte, um überhaupt auf dem Bahnsteig zu dürfen. Jetzt glaube ich nur noch in Hamburg. Mhm. Ansonsten hatte man entweder eine Fahrkarte oder eine Bahnsteigkarte. Es gab, wenn man einen Bahnhof betraf, Personal, die saßen da in solchen Kabinen, man nennt sie auch Wannen, die haben die Fahrkarte dann, wenn man sie vorgezeigt hat, geknipst, gelocht, dann ging man in den Zug und beim Rausgehen gab man die gelochte Fahrkarte wieder ab und so lange konnte man sich dann, je nach Tarif, in dem Bereich ja, bewegen, aber in den Zügen selber, da gab es natürlich auch Fahrscheinkontrollen. Gerade wenn Leute versuchten, mit einer Fahrkarte dritter Klasse in der zweiten zu fahren oder irgend sowas, also Missetäter gab es damals auch schon.
Ich habe bei Emil und die Detektive, einem meiner Lieblingsbücher auf der Zeit, noch das gefunden, denn er muss ja auch mit der Bahn nach Berlin fahren. Da steht nur dieser eine Satz, der das ein bisschen belegt. Dann kaufte die Mutter am Schalter den Fahrschein, Holzklasse natürlich, und eine Bahnsteigkarte, weil sie den Emil ja noch da bis zum Zug gebracht hat. Ja? Lieber Matthias, du bist ja als Experte hier bei uns zu Gast. Deshalb müssen wir dich ein bisschen auf den Zahlen fühlen mit ein paar einfachen Fragen, die so ein bisschen uns auch generell in die Verkehrsmittel, in die öffentlichen Verkehrsmittel von Berlin einführt. Also wir hätten natürlich die Bahn genommen, aber was hätte der Berliner genommen? Welches Verkehrsmittel ist das älteste in Berlin?
Tja, das sind die Pferdeomnibusse.
Genau, 1868. Aber ein Jahr danach war dann was anderes schon dran.
Naja, dann willst du bequem verreisen, so nimm die Bahn auf Eisen, damit man nicht dieses Gehuckel auf den Pflasterstraßen hat. Ja. Eiserne Schienen verlegt und dann eben Pferdestraßenbahn als nächstes Verkehrsmittel.
Genau, bevor dann irgendwann die Bahn dazu kam.
Und genau, die Eisenbahn, dann wurde die Pferdebahn elektrisch irgendwann, auch da ist Berlin der Vorreiter.
Wir haben mehrere Reiseführer uns angeschaut, wo man eben auch die Berlin-Besucher darauf hinweist, was sie denn nehmen sollen, was sie nehmen können. Und tatsächlich gibt es ja auch Statistiken, welches Verkehrsmittel am häufigsten benutzt wurde. Und im Jahr 1927, tusch, tusch, tusch.
Die Straßenbahn? Ja, klar, die elektrische fuhr allerdings auch überall in der Stadt. Da gab es die Ringe, 1 bis 10 waren die Ringlinien. Da gab es Durchmesserlinien durch die ganze Stadt, weiß ich nicht, 74 von Weißensee da über Potsdamer Platz bis nach Lichterfelde runter. Also kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Deswegen die elektrische. Viele sind allerdings auch gelaufen. Also für den Arbeiterberufsverkehr, tja, wer sich's leisten konnte, fuhr auch Bahn oder auch Straßenbahn. Aber viele wohnten in der Gegend ihrer Arbeitsstätten und sind dann einfach gelaufen.
Also man vergleicht damals heute, Straßenbahn hat natürlich stark abgenommen, einfach durch den Verlust in West-Berlin. Bahn ist wahrscheinlich etwa gleich geblieben.
Das Bahnnetz insgesamt ausgebaut worden. Die Hauptlast, die S-Bahn. Das ist ganz klar für den Nahverkehr in Berlin entscheidend. Die S-Bahn schaufelt wirklich so eine große Masse an Leuten weg. Die U-Bahn ähnlich, seit 1902 in Berlin unterwegs und stetig ausgebaut. Das sind also die Hauptlastträger des öffentlichen Nahverkehrs in Berlin.
Ja. Und man sagt ja, dass damals, zumindest in den 20er Jahren, das eines der dichtesten Verkehrsnetze in Europa gewesen ist.
Auf jeden Fall.
Ja.
Also Berlin, andere Städte, London beispielsweise, ähnlich dichtes Netz. Da gibt es nach wie vor London Underground. Die haben auch ihre Straßenbahn irgendwann kaputt gemacht. Andere Städte folgten dem auch, diesem Autowahn. Oder Straßenbahn ist nicht mehr modern, war auch ein Stück Zeitgeist. Berlin hat sie sich immerhin, ja, bestehen können, die Straßenbahn im Osten. Und so langsam macht sie ja ihre Fühlerchen Richtung West-Berlin wieder auf.
Wir hatten hier aber noch eine Frage, nämlich die nach der Schnelligkeit. Wie ist da der Vergleich zwischen S-Bahn und Tram?
Oh, Tram gibt es in Berlin nicht. Tram ist München. Oh, die elektrische.
Gut, die elektrische.
Ja.
Damals. Heute sagt man schon Tram hier. Steht ja sogar drauf. Aber du bist du dagegen.
Ich habe das sogar mitgesehen, diese Einführung des Marketingkonzepts für die BVE frühe 90er. Man hätte es nie zulassen dürfen. Es gehört nicht her, der Begriff.
Gut, dann werden wir das jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, merkt euch das. In Berlin ist das die elektrische.
Straßenbahn ist aber okay, oder?
Die Straßenbahn, die elektrische, die Bimmel, Funkenkutsche gab es auch mal noch als Begriff, ja.
Oh Gott, das kommen wir zu den ganzen Spitznamen, aber das machen wir später. Das ist für mich sowieso ein großes Thema.
Ja. Reisegeschwindigkeit der Straßenbahn, sehr viel geringer. Klar, dichtere Haltestellen, Abstände, oftmals im Straßenverkehr mitschwimmend. Dabei war die S-Bahn oder eben auch die Hoch- und Untergrundbahn, die waren da unschlagbar schnell. Die hatten ja eigenes separates Netz und da konnten die ordentliche Geschwindigkeiten vorlegen.
Ja, wir haben hier nämlich notiert, dass die S-Bahn und die U-Bahn im Durchschnitt 25 km/h gefahren sind, während Bus und Tram nur bei 14,2 lagen. Was aber jetzt natürlich die Durchschnittswerte sind, würde ich mal denken. Ne? Mit Stau und allem bei Bus und Tram.
Ja, und 1927.
Ja, klar, 1927. Wie schnell fährt eine S-Bahn heute so maximal?
Höchstgeschwindigkeit 100
km/h. Wow, macht sie aber nicht, oder? Vielleicht bei den Außenstrecken da?
Auf den Außenstrecken oder auf bestimmten Strecken, auch auf dem Ring. In Berlin gab es sogar S-Bahn-Schnellzüge. Mhm. Aber nur auf einer einzigen Strecke. Ab 1933 die elektrisierten Stammbahngleise Berlin-Potsdamer Fernbahnhof bis Zehlendorf nonstop. Mhm. Die sind praktisch parallel zur heutigen südlichen S1. Und da fuhren Züge erst mit 100 km/h und 1935 neu entwickelt, welche für 120 km/h, die sogenannten Bankierzüge.
Aha, Bankier, warum?
Der Name leitet sich eigentlich von Angestellten der außenliegenden Depositenkassen ab, die Schecks, Wechsel schnell von außerhalb in das Geschäftszentrum in Mitte nahe Potsdamer Platz transportierten, deswegen Bankierzüge. Nicht, weil da so reiche Pfeffersäcke gefahren sind, sonst hätte man die wahrscheinlich Millionärszüge genannt. Die Bankierzüge, diese praktisch auf den Ferngleisen bis Zehlendorf fuhren, die gab es schon seit 1907 im Dampfverkehr. Und deswegen war es auch klar, dass man die Strecke zusätzlich zur Wannseebahn auch noch elektrisiert.
Würdest du sagen, dass die Bahn eher als ein proletarisches Beförderungsmittel galt, weniger bürgerlich? Kann man das so kategorisieren?
Also am Anfang war es vor allen Dingen großbürgerlich. 1891, Wannseebahn eröffnet die erste nur Vorortstrecke in Deutschland. Wannseebahn ist Potsdamer Wannseebahnhof, also am Potsdamer Platz gelegen, nach Zehlendorf-Wannsee raus. Und da wurde es erschwinglich, man hat einen neuen Tarif eingeführt, den Vororttarif, na klar, Vorortstrecke. Und das war sehr viel einfacher, als jetzt eine Fernfahrkarte zu kaufen, für den täglichen Gebrauch ein bisschen. Und jetzt, das war also ein ganz wichtiger Impuls, 1891, Vororttarif. Und damit wurde es auch langsam für bürgerliche, noch kleinbürgerliche Schichten erschwinglich. Der übliche Arbeiter, das kam erst in den 20er Jahren so richtig durch.
Ja. Und das lag dann auch wieder an anderen Tarifen, dass es insgesamt günstiger wurde und sich das jeder leisten konnte?
Ja, das lag auf jeden Fall auch an den Tarifen, an der Tarifgestaltung. Andererseits auch an den Einkommen der Leute, beziehungsweise, ja, wer bei Siemens arbeitet, der musste dahin, der verdiente aber jetzt auch nicht ganz so schlecht. Das heißt, er konnte sich es leisten. Allerdings musste erst die Siemensbahn bis 1930 gebaut werden, sonst waren es sehr weite Fußwege.
Oh ja, die Siemensbahn, kleiner Hinweis, kommt bald wieder zurück. Ja, diese alte Strecke, die dann eben damals und heute zu dem Firmengelände, zu dem Werkgelände führt.
Von Siemens gebaut, der Reichsbahn zum Betrieb übergeben, mit dem Reichsbahnerstreik 1980 außer Betrieb seither.
Also du hattest ja vorhin erzählt, dass die da einmal mehr als 1000 Wagen bestellt haben. Wo wurden die denn hergestellt?
6 Waggonfabriken über das ganze Reich verteilt, die lieferten diese Wagen. Das war Breslau, Görlitz, Bautzen, Berlin, Kassel und Köln. Und die lieferten nach einheitlichen Zeichnungen gefertigte Wagen in das spätere Reichsbahn-Ausbesserungswerk Schöneweide. Und dort waren die Elektrofirmen, das waren AEG Siemens als WASEC-Gruppe und noch ein zweite Liefergemeinschaft, Bergmann Elektrizitätswerke und Maffei Schwarzkopf. Also da haben wir jetzt 10 Firmen. Die haben das komplettiert und dann ging rasant ein Wagen nach dem anderen, ein Zug nach dem anderen raus aus dem Berg und alsbald auch gleich auf die Strecke.
Und die mussten ja dann auch alle dieselbe Ausstattung haben. Das haben dann ja wahrscheinlich wiederum andere Firmen gemacht.
Das haben die Waggonbaufirmen
geliefert. Das haben die auch gemacht.
Die haben also sozusagen den Wagen komplett außenrum und mit der Inneneinrichtung. Mhm. Nur die Elektrik, die ist eben erst in Berlin eingebaut worden von den Elektrofirmen. Mhm.
Und wie sah das Tierchen dann aus? Also was war das für ein optisches Erscheinungsbild? Was also anders als heute? Wie hat sich das verändert im Laufe der Zeit?
Es waren erstmal gleich lange Wagen. Wie gesagt, ein Triebwagen. Der hatte immer dritte Klasse Nichtraucher. Das heißt, im Fensterbereich gelb, unten rot, schwarzer Absetzstreifen dazwischen, damit die Farben nicht aufeinander knallen. Und das andere war ein Steuerwagen oder ein Beiwagen, jedenfalls ohne Antrieb. Und der war geteilt. Die eine Hälfte gelb, Raucher, dritter Klasse. Und das andere war in diesem Stadtbahn-blau-grün genannten türkisblauen Ton. Das war die zweite Klasse. Entweder war es Raucher oder Nichtraucher, je nachdem. Mhm. Aber so hat man eben diese zwei Wageneinheiten gehabt. Und vier davon, viermal vier Viertelzüge, waren der Vollzug. Das wurde dann, ja, so bereitgestellt und damit konnte man einsteigen, je nachdem, ob dritter Klasse Raucher, Nichtraucher, zweiter Klasse und so weiter.
Und war ein ziemlicher Dauerbrenner. Und wie lange hat dieses Modell gehalten?
Diese Züge, die zwischen Ende 27 und 31 geliefert wurden, Bauart Stadtbahn oder der Stadtbahner genannt, die fuhren mit der eckigen Front bis 1997 im Dezember. Dann gab es einen großen Abschied. In umgebauter Form bis 2000, eine ewig lange Zeit.
Wahnsinn. Also man hat damals vorausschauend gebaut, irgendwie nachhaltig gebaut.
Man musste auch seine Erfahrung machen. Also das mit den hölzernen Türen war keine so gute Idee. Das fing schon ab in den frühen 30er Jahren zu klemmen. Dann gab es ein Programm, die gegen Leichtmetalltüren, im Krieg sogar Stahltüren auszutauschen. Das zog sich bis weit in die 50er Jahre noch hin. Mhm. Auch andere Sachen, oder dass man im Winter mit der Flugschnee nicht in die Motoren reinkommt, dass man dann die Lüftungsansaugstutzen Pappen einlegt und die im Frühjahr wieder ausbaut. Mhm. All das, ja, war Lehrgeld. Und das ewige Problem war die Belüftung der Wagen. Kondenswasser an der Decke löste sich zum Teil die Deckenbespannung und ja, die beste Luft gab es noch in den Dampfzug-Pärchenwagen mit den Oberlichtern oben drauf. Mhm. Und ansonsten Belüftung und Berliner S-Bahn ist ein ganz langes Problem. 30er Jahre mit Lüftungsanlagen, tolle Sache, im Krieg wieder ausgebaut, danach nicht mehr wiedergekommen. Hilferettung.
Ja, am Anfang war ja noch nicht alles perfekt. Und der Berliner meckert ja auch gerne und das hat man damals schon gemerkt, kurz nach dieser ersten Fahrt.
Ja, der Bernauer Generalanzeiger vom Sonntag, dem 17. August 1924, schreibt unter anderem in seinem Artikel Berlin-Bernau elektrisch: Wir fordern Vorrichtungen zum Festhalten in den Wagen für stehende Mitreisende, etwa durchgehende leichte Stangen wie in der Untergrundbahn, fehlen. Die Wagen schleudern, insbesondere in den Kurven. Trennung der Hundeabteile von den Abteilen für Reisende mit Traglasten. In letzteren werden von den Reisenden überwiegend Lebensmittel, Gemüse und Früchte mitgeführt. Da sich an der Strecke eine Hundedressuranstalt befindet, wirkt es unangenehm, Hunde hierin mitzuführen. Außerdem wird der Raum dadurch noch mehr beschränkt. Hunde und Hundebesitzer zahlen ja auch Fahrgeld und daher dürften diese doch den Anspruch auf gute Unterbringung haben.
Ja, also mehrere Probleme. Man kann sich nicht festhalten. Man fährt in die Kurven um. Dann die Hunde und die Lebensmittel passt irgendwie nicht so zusammen. Aber ich finde natürlich lustig, dass den Hunden gewissermaßen so viel Platz, Freiraum und Anerkennung gezollt wird. Also die Berliner mochte seinen Hund schon damals anscheinend sehr gerne.
Naja, oder jemand, der das kritisiert hat, der mochte sie eben nicht. Also es ist ja immer so, wenn alles schön ist, mault keiner. Ja. Aber nur wenn irgendwas schief läuft, dann geht das große Maule los, wa?
Ja, aber die zahlen ja auch Geld. Also die Hundebesitzer für ihren Hund anscheinend gab es Hundetickets.
Also wie der Tarif dafür war, keine Ahnung, müsste ich in das große Tarifbuch reingucken. Mhm. Aber die alte Regel, und so ist es eigentlich heute noch, alles, was auf den Schoß kommt, muss nicht extra zahlen. Das Schoßhündchen ist frei. Mhm. Also die ersten Züge, die da fuhren, die sahen auch, naja, für heutige Verhältnisse ein bisschen unförmig aus. Und sie waren eigentlich auch völlig eine Fehlkonstruktion, muss man sagen. Das waren so zwei ganz lange Triebwagen an den jeweiligen Enden, dazwischen so kurze Beiwagen, die ganz furchtbaren Lauf hatten auf der Strecke. Da war auch noch die zweite Klasse drin, furchtbar. Mhm. Und ja, die in eine Richtung ganz merkwürdig angeordnet, okay, war ein Versuchszug. Und dazu kam, dass der Außenanstrich auch, das waren Ölfarben am Anfang, so ganz schnell ganz furchtbar aussah, eher so gräulich im wahrsten Sinne des Wortes, also das Grün nicht mehr so zu erkennen. Da hat man viel Lehrgeld bezahlen müssen. Das hat man erst um 1930 richtig in Griff gehabt. Dann sahen die auch richtig schnieke aus, die Züge.
Richtig schnieke sahen ja auch die Bahnhöfe aus. Jetzt kommen wir zu etwas, was ich immer wieder verrückt finde. Ich würde mal sagen, der unbekannteste Architekt Berlins, der aber gleichzeitig eine Unmenge an Gebäuden errichtet hat. Wer kennt Richard Brademann?
Brademann ist kein ganz Unbekannter. Also Bahnhof Wannsee.
Ja, aber.
Auch im öffentlichen Raum. Also gut, okay, man muss. Er hat mit der Bahn was zu tun gehabt. Alfred Grenander bei der Hochbahn, der hatte nicht nur U-Bahnhöfe, der hatte auch solche Gebäude wie die Knorrbremse am Ostkreuz oder andere. Brademann, ganz klar in den 20er Jahren, die Bauten für die Elektrisierung. Das waren eben Bahnhof Wannsee, das waren Feuerbachstraße, 1932, 33 gebaut. Das war aber auch ja, die ganzen Unterwerke, wie man sagte. Also die Gebäude, in denen Transformatoren und Gleichrichter standen, um eben aus dem ankommenden Wechselstrom, den Gleichstrom, die 750 Volt für die S-Bahn zu bekommen. Das waren auch weitere Bauten wie zum Beispiel Westkreuz, damals als Bahnhof Ausstellung eröffnet.
Wegen der Messe, oder?
Wegen der Messe, ja, eigentlich. Ja, die Messe sollte eigentlich dort ihren Eingang bekommen, weil die Stadt Berlin hat sich dann doch anders entschieden. Deswegen ging das ein bisschen schief. Und dann hat man Westkreuz erst den Bahnhof genannt und Stralau-Rummelsburg, auch schon wieder dreidimensionaler Name, der wurde dann eben zu Ostkreuz.
Und du hast eben die Knorrbremse am Ostkreuz erwähnt. Was ist das?
Die Knorrbremse, ja. Knorrbremse AG, ein ja, Unternehmen, was Bremsausrüstungen für sehr viel Eisenbahn, auch andere Anwendungen hergestellt hat. Die Firma gibt es bis heute noch, auch in Berlin vertreten. Und die haben zum Beispiel im ganz großen Stil die Bremsausrüstung für die Berliner S-Bahn. Ah. Über alle Jahrzehnte entwickelt, gebaut.
Okay.
Also Richard Brademann, man fährt täglich, wenn man Bahn fährt, fährt man an seinen Bauten vorbei. Und vor allem ja diese technischen Gebäude, die sind ja wirklich, mussten ja alle neu gemacht werden. Das war ein neuer Bautypus.
Sowas gab es vorher nicht, brauchte man ja auch beim Dampfbetrieb überhaupt nicht. Und nun musste auf einen Schlag eben ganz viel davon gebaut werden. Brademann hat die großen Kathedralen, also Markgrafendamm, ja, Ostkreuz, die Schaltwarte und in Halensee das Pendant dazu geschaffen, in dem also die ganzen Unterwerke ferngesteuert werden konnten. Aber dann brauchte es ganz viele kleine Unterwerke entlang des Rings und an anderen Strecken. Und da hat er einen Typenbau entwickelt und man sieht diese Gebäude zum Teil heute auch noch stehen. Die sind in der Mitte etwas erhöht, ansonsten Flachbauten nach außen hin, nach links und rechts. Das ja, standen früher Trafos drin, Gleichrichter. Heutzutage sind die meisten hohl. Am Bahnhof Gesundbrunn gibt es noch so ein Ding zu sehen.
Ja, und ich würde mal sagen, so eine Mischung aus neue Sachlichkeit, aber auch mit so ein paar expressionistischen Elementen. Also ich finde die sehr, sehr ansprechend.
Ganz klar, diese Stile. Und das hat Brademann sogar bis in die 30er Jahre hinein bewahren können. Ja. Später waren es dann eher zum Beispiel die unterirdischen S-Bahnhöfe, Oranienburger Straße unter den Linden oder Potsdamer Platz mit weißen Glasplatten verkleidet oder Anhalter Bahnhof genauso. Auch Brademann. Hm. Brademann hat aber auch ausstaffiert, zum Beispiel den Anhalter Bahnhof, glaube ich, für den Mussolini-Empfang. Brademann insofern etwas tragisch. Nach 1933 in die Reichskanzlei gerannt, hat Leute verpetzt offenbar. Hm. Dann kam das Gesetz über das Berufsbeamtentum. Nun kam raus, oh, der Brademann hat ja ein paar Tropfen jüdischen Blutes in sich. Hat einen Gnadenantrag gestellt. Und von allerhöchster Stelle ist der bewilligt worden. durfte als einfaches NSDAP-Mitglied weitermachen. Mhm. Offenbar Postkartenmaler und sein Architekt, ich weiß nicht.
Ja, aus der Zeit der Weimarer Republik bleiben eben diese beeindruckenden Bahnhöfe. Ich freue mich immer wieder, wenn ich Wannsee aussteige. Das ist so wunderschön, auch sehr schön saniert worden. Also ein tolles Zeugnis dieser Elektrifizierung.
Ja, und wir werden euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich ein paar Bilder auf unserem Instagram-Kanal posten und auf unserer Webseite gold-staub.de.
Wir hatten ja vorhin geredet über Spitznamen, die wir bei der elektrischen zum Beispiel gefunden hatten. Ich hatte bei der Architektur so ein paar Sachen, die mich angesprungen haben. Gewächshaus, Wanne, Drängeltisch, Hampelmann. Kannst du damit was anfangen?
Ja, klar. Also der Hampelmann, der stand auf dem Bahnsteig, mechanisch zu bedienen, mit so einem Gestänge. Und dann ging wie so ein Signalflügel ein Schild hoch. Da stand dann eben das Zugziel drauf. Mhm. Also Potsdam, Erkner, von mir aus auch Sonderzug. Der Drängeltisch, das waren kleine runde Tischchen vor den Fahrkartenschaltern. Die gab es damals noch in großer Menge. Allerdings gab es auch schon aufkommend Automaten, wo man die Fahrkarte mit einem Groschen oder 20 Pfennig dann kaufen konnte. Die Wanne, da saßen eben Schaffner drin. Die haben geguckt, dass du einen Fahrschein, eine Fahrkarte damals, Pappkarte hattest und die mit einer Zange gelocht haben. Dann gab es die Zangenabdrücke, da wusste man also, an welchem Bahnhof man eingestiegen ist. Ja, was hatten wir noch für...
Gewächshaus.
Ach, die Gewächshausarchitektur, ja. Mhm. Das waren die Zugänge mit Treppen versehen, runter zum Bahnsteig oder rauf zum Bahnsteig, je nachdem, wie man, in welche Richtung man das Ganze angelegt hatte. Und die hatten sehr viele kleine verglaste Fenster und deswegen Gewächshaus.
Und die Spitznamen für die Bahnen, also ich hatte mal sowas von Toaster gelesen, das kam alles ja später.
Also der Toaster, zweischneidig, das ist ein Gefährt, das 1986 erst kam. Und Baureihe 480, davon sind ein paar selber abgebrannt, okay. Aber es gab auch von Siemens einen Brotröster 480 und deswegen haben wir plötzlich zwei Herkunftsmöglichkeiten. Ansonsten haben wir... Den Stadtbahner, den Oranienburger, also für die einzelnen Bauarten haben sich dann unter den S-Bahnern solche Begriffe gebildet. Und dann gibt es noch die ganz alten Züge, die Versuchszüge und die Bauart Bernau, die erste Serienbauart. Und da erzählte mir mal ein S-Bahner, weiß nicht, ob der überhaupt noch lebt, vor vielen Jahren, die nannte man Cofanti. Wie? Cofanti? Viele Jahre später erst... wurde mir das klar im Gespräch mit einem alten Schlesier, der übrigens auch in Berlin wohnte und für die S-Bahn Fahrzeuge gebaut hat, AEG-Ingenieur. Und ja, Korfanty konnte ja sofort was mit anfangen. Wojciech Korfanty, ein polnischer Nationalist, saß vorher auch als Abgeordneter am Reichstag und der versprach bei den Volksabstimmung 1919 in Oberschlesien, jedem, der für Polen stimmt, eine Kuh. Ah, der Kuhhandel. Ah, die Korfanty-Kuh. Und so komisch, wie die Züge fuhren, so komisch war dieser Kuhhandel. Und deswegen offenbar Korfanty und abgeschliffen einfach Cofanty. Kennt sonst kaum noch jemand diesen Namen, aber ich habe ihn irgendwie mit offenbar über die Zeit gerettet jetzt.
Matthias, wie war das denn damals? Gab es da auch eine Etikette in der S-Bahn, also Regeln?
Natürlich, Verkehrsregeln. Hing in jedem Wagen aus, da gab es überall an den Seiten Rahmen. Da war entweder Reklame drin oder nach festgelegtem Schema, wo kommen die Verkehrsregeln rein. Und da stand dann auch drauf, dass man damit nicht mit irgendwelchen Fahnen, Lanzen reinmarschieren sollte und sowas. Mhm. Das war damals auch schon ein kleines Problem. Mhm. Oder auch der Hinweis nach, war es auf den Bahnsteigen, Aufsichten, Pfiff, Befehlsstab, auch Kelle genannt. Und dass dann keiner mehr aufspringt auf dem Zug, denn auch da gab es Unfälle zu der Zeit. Genauso, dass man eben während der Fahrt die Türen möglichst nicht öffnet, wobei die damals, gerade im Sommer, die Türen aufgemacht haben während der Fahrt. Das ging. Und damit war das eine natürliche Klimaanlage.
Bei 25 km/h vielleicht auch nicht ganz so gefährlich wie bei unseren heutigen Tempi.
Die 25 sind ja bloß ein Durchschnitt. Ja, ich meine, die Züge auf der Stadtbahn 50, 55 km/h oder auf Außenstrecken 80 km/h. Ja, oder wenn es lange bergab geht, dann... Wenn der Stadtbahner 100 läuft, man hört es, wenn man das kennt.
Wow. Und wie ist das mit Essen und Trinken? Und gab es auch so Regeln für, dass man ältere Menschen dann sitzen lässt und aufsteht und sowas alles?
Na, in aller Regel gab es natürlich die allgemeinen Verhaltensregeln, dass Leute Platz machten, wobei Berlin immer auch ein bisschen ruppiger war. Futter hatte man bitteschön da nicht mit zu verspeisen. Wer eine Stulle gegessen hat, den hat man wahrscheinlich auch nicht gleich rausgeschmissen. Es gab allerdings auch ja, Missetäter, Übeltäter. So 1929 hatte man festgestellt, dass dort Polster aufgeschlitzt waren bei den neuen Zügen, sogar Säureanschlag. Da sind wohl in der zweiten Klasse dann, da sind wohl offenbar dann revolutionär Leute dort von der Holzklasse in die Polsterklasse und wollten, naja, was auch immer, tun. Aufgeklärt wurde es offenbar nicht. Man hat es eine Weile beobachtet, aber unklar, was rausgekommen ist.
Und gab es auch schon so Schmierereien, Graffiti-artig?
Das hat eigentlich mit den neuen Zügen, war das vorbei. Es gibt einen komischen Artikel Anfang 1924, also just vor dem elektrischen Betrieb, in der Morgenpost, über einen Angestellten, jungen Angestellten, der aus seiner Aktentasche ein Radiergummi herausnahm und anfing, die politischen Parolen und die Kritzeleien der Nachkriegszeit herunterzuradieren. Moment mal, wie sah es da drin aus, fragt mich. Aha, so, so. Und plötzlich kamen aber neue Züge und es war mit einem Schlag vorbei. Und das hat sich lange gehalten, diese Ordnung. Mhm.
Nicht bis heute.
Dadurch, dass die Leute heute alle aufs Smartphone gucken, hat die ganze Scheibenkratzerei massiv nachgelassen.
Zu den offenen Türen ist mir etwas eingefallen. Ich erinnere mich an einen Film, Menschen am Sonntag, wo Billy Wilder das Drehbuch geschrieben hat. Da sieht man eben einen Zug, der offene Türen hat, fährt gerade Richtung Wannsee raus. Und das ist für mich so ein Anlass. Wir haben einen Filmexperten hier in unserem Kreise, Alexander Vogel, der sich damit mal beschäftigt hat, wie die Bahn in Filmen der Zeit auftaucht. Und den habe ich getroffen in der S-Bahn und das wollen wir uns einmal anhören, was er gefunden hat.
Ich stehe jetzt hier mit Alex in der natürlich elektrischen S-Bahn. Alexanderplatz, wir fahren bis Ostkreuz, also wir haben 9 Minuten, müssen wir schaffen. Alex, was hast du gefunden?
Ja, hallo Anna. Super, hier in dieser S-Bahn zu stehen. Ich habe mir einfach mal so angeguckt, was es überhaupt gibt, grundsätzlich vielleicht so an spannenden Geschichten über den Verkehr allgemein, so dokumentarisch, oder eben, wo es im Spielfilm vielleicht eine Rolle gibt. Und vielleicht können wir einfach mal so chronologisch durchgehen, was es da so alles geben könnte. Also 1925, vorher hat uns jetzt nicht interessiert, weil 1924 wird es ja erst elektrisch, die S-Bahn. Da gibt es schon den ersten abendfüllenden Spielfilm über Berlin. Es heißt Die Stadt der Millionen, ein Lebensbild Berlins. Und da wird quasi in loser Folge so das Leben der Großstadt mit 4 Millionen Menschen gezeigt. Und Verkehr spielt natürlich eine große Rolle da. Viel aber auch Individualverkehr. Jetzt bin ich gerade gespannt, ob wir dieses Geräusch eigentlich noch drauf haben. Das typische Geräusch der Stadtbahn.
Das war früher leiser.
Ich glaube nicht. Also Verkehr spielt eine große Rolle, der innerstädtische Individualverkehr auch insbesondere, aber natürlich auch Straßenbahnen, Busse, unglaublich hohen Doppeldeckerbusse und dann natürlich auch die Bahn. Wobei man da sagen muss, die S-Bahn, die ja noch gar nicht so heißt, die kann man noch nicht so richtig identifizieren in dem Film. Ich glaube, einzelmalmäßig zu sehen, aber dramatischer ist es dann eigentlich, wenn der Dampf zu sehen ist. Und selbst so einen kleinen Film, der 1925 auch noch rauskommt und der völlig unbekannt ist, eigentlich, das ist so ein kleiner Lehrfilm, der heißt Im Strudel des Verkehrs, ein Film für jedermann. Da habe ich auch mal reingeschaut, ist auch von 1925 und da wird der Verkehrsmoloch Berlin gezeigt. Erst so Szenen wie hat es 1900 ausgesehen und 1925 dann alles anders. Und da gibt es natürlich auch Bahnszenen, aber da steht das Auto so im Vordergrund. Und es geht so ein bisschen in dem Film um so kleine Anweisungen, wie man sich im Verkehr zu verhalten hat. Und das gilt dann auch für die S-Bahn. Und da gibt es schöne Spielfilmszenen, wie zum Beispiel dann immer beschrieben wird, wie die Leute doch bitte nicht schon die S-Bahn-Türen öffnen sollen, bevor der Zug im Bahnhof eingefahren ist oder auch nicht in die Fahrer, auf die Fahrer der S-Bahn draufspielen, weil da ist ja todgefährlich.
Ah ja, so richtiger Lehrfilm irgendwie, weil das war ja damals, vieles war ja neu gewesen, also auf dem Straßenverkehr sowieso mit Ampeln und sowas, aber auch in der Bahn gab es so ein bisschen Etiketten, die zu beachten waren.
Na, einfach weil das natürlich ein immer wichtigeres Verkehrsmittel wurde, hat man darauf hingewiesen, dass es auch da sehr viel Verletzungsgefahr gibt und sehr viel Etikette zu beachten ist. Ne? Und das ist in dem Lehrfilm schön dargestellt. Da gibt es so eine Skeletthand, die dann sozusagen an diejenigen rangeht, der da gerade den Fehler macht, um zu symbolisieren, du spielst mit dem Tode. Man kann sagen, so richtig viel hat dieser Lehrfilm nicht gebracht, denn wenn man jetzt zum Beispiel 2 Jahre später auf den berühmten Film Berlin, die Sinfonie der Großstadt, schaut, da sieht man dann wieder, wenn die S-Bahn einfährt, dass die Leute doch, bevor sie anhält, rausspringen. Also das war offenbar notwendig, der Lehrfilm hat aber wenig gebracht. Und da sind wir eben schon bei diesem großen Film, die Sinfonie der Großstadt, der bessere Dokumentarfilm verglichen mit dem von 1925. Aber auch da muss man sagen, wenig S-Bahn zu sehen. Der Film fängt an mit Szenen auf Schienen und dann denke ich, das ist wunderbar, aber da geht es um die Eisenbahn, die nach Berlin kommt, das Verkehrsknotenpunkt. Und natürlich ist überall Dampf zu sehen und Dampf sieht einfach besser aus im Film. So muss man es einfach sagen.
Ja, ja.
Und deswegen spielt Sinfonie der Großstadt gar nicht so sehr mit diesen modernen Verkehrsmitteln S-Bahn, sondern setzt ja auch ganz inszenatorisch, ganz grundsätzlich in dem Film eher so ein bisschen auf die Effekte, auf die besondere Einstellung. Und da ist dann Dampf vielleicht noch wichtiger oder eben die U-Bahn oder die Hochbahn, die mal durch das Häusermeer fährt. Und nicht so sehr die S-Bahn, die ja eher so die Peripherie auch erschließt.
Ja.
Und da kommen wir dann eher schon noch zu einem anderen Film.
Ja, jetzt kommen wir langsam auch zu einem Spielfilm. Das waren dann beides 3 Dokumentarfilme. Gibt es auch einen Spielfilm?
Genau. Und die S-Bahn so als die Bahn, die die Vororte, die Peripherie mit dem Zentrum verbindet, das spielt eine ganz entscheidende Rolle in dem großen Klassiker der Stummfilm-Ära noch von 1930, aber 1929 gedreht, Menschen am Sonntag. Also dieses Bild von Berlin, was machen die Berliner, der Großstadtmenschen, an einem freien Sonntag, weil man muss ja noch samstags arbeiten. Also sonntags, was macht man dann? Man fährt reich raus ins Grüne. Und die 4 Protagonisten, die treffen sich für einen Ausflug am S-Bahnhof Nikolassee. Da fahren sie dann so mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch hin, aber sie fahren explizit zum S-Bahnhof Nikolassee, um von da dann zum Wannsee zu fahren. Und dafür nutzen sie, und das ist ganz wunderbar inszenatorisch gemacht, wirklich absichtlich natürlich so gemacht, die S-Bahn. Man sieht aus wie so ein kleiner Werbefilm eigentlich für die S-Bahn. Man sieht die S-Bahn von außen dann so durch die Kiefernwälder fahren. Das ist ganz fantastisch. Und dann steigen sie im Wannsee aus. Auch der Bahnhof wird ein bisschen in Szene gesetzt. Und dann fangen sie ihren freien Tag an. Und die S-Bahn als das moderne Verkehrsmittel, das ist natürlich nicht zufällig eingesetzt. Das soll ja ein ganz modernes Lebensbild von Berlin sein. Und da ist die S-Bahn dann als elektrische. Und da ist sie auch wirklich deutlich, auch in diesem Schwarz-Weiß-Film zu erkennen, mit der Zweifarbgebung. Ganz wunderbar natürlich das Mittel der Wahl. Also das Ausflugsziel erreicht man mit der S-Bahn. Aber die S-Bahn hat ja noch eine andere Funktion, nämlich dass sie auch sozusagen die Arbeiter sozusagen von den Außenbezirken zur Arbeit bringt. Also man hat oft gesprochen, es ist ein proletarisches Verkehrsmittel. Und da sind wir jetzt eigentlich da schon an der Stelle, wo vielleicht die S-Bahn die prominenteste filmische Rolle bekommt, weil sie selbst irgendwie mit zum Akteur wird, im Film aus der Weimarer Republik, und zwar in dem einzigen dezidiert kommunistischen Film, den es je in Deutschland gegeben hat, nämlich Coole Wampe oder Wem gehört die Welt? Regisseur Slada Ludov, so ein Bulgare, eng befreundet mit Bertolt Brecht, der auch am Drehbuch mitgeschrieben hat. Und die entscheidende, letztlich die namensgebende Szene ist dann tatsächlich auch die Fahrt mit der S-Bahn von einem Arbeitersportfest am Rande Berlins zurück. Also die Protagonisten sind alles Proletarier, arme Menschen, die auf dem Zeltplatz Coole Wampe vor den Toren Berlins wohnen. Das ist in der Nähe von Köpenick, soll das dann sein. Und da sind sie dann auf einem Arbeitersportfest, das wird schön inszeniert. Und dann sind sie zurück in die Stadt, fahren ihre Arbeiterbezirke und treffen dann, ich vermute, das wird nicht deutlich gesagt, aber es ist ein Sonntag sozusagen, auch auf Ausflügler, auf Bürgerliche, die dann eine Zeitung lesen in dieser S-Bahn. Und es entspinnt sich über einen Zeitungsbericht dann ein Streit über Weltwirtschaft, Politik. Und diese Szene hat Brecht geschrieben, und das merkt man ganz deutlich. Hier geht es um Message, hier geht es um Propaganda. Hier soll sozusagen nochmal das ganz große Rad gedreht werden, kommunistisch. Wir hören mal einen Ausschnitt.
Tja, wir beide, wir werden die Welt auch nicht ändern.
Richtig. Die werden die Welt nicht ändern. Und die Dame da wirst du auch nicht ändern. Und der Herr auch nicht. Und ein Unparteiischer wie Sie schon lange nicht. Und dieser Herr hier, der wird die Welt auch nicht ändern. Dem gefällt sie ja so, wie sie ist.
Und wer wird sie ändern?
Die, denen sie nicht gefällt.
Also wer soll die Welt verändern? denen, denen sie nicht gefällt. Das ist der programmatische Absatz. Das ist eine 10-Minuten-Szene. Wir haben sie jetzt eingestampft hier so, um das mal kurz zu zeigen. Und dass das in der S-Bahn passiert, das ist natürlich kein Zufall. Das hat recht bewusst da reingeschrieben, denn auch in der Literatur wird die S-Bahn ganz oft so als eben das proletarische Transportmittel überhaupt gezeigt, weil es eben die Außenbezirke mit der Innenstadt verbindet. Also wir haben zwei tolle Filme. Menschen am Sonntag, die S-Bahn als Ausflugsvehikel und coole Wampe, die S-Bahn als das Fahrzeug des Proletariers in Berlin.
Alles klar. Alex, wir sind gleich angekommen aus Kreuz. Also wir haben es geschafft innerhalb von jetzt 8 Minuten. Vielen Dank und schaut euch die Filme an. Schwarz-Weiß, also die Farbe, die Farbgebung müsst ihr euch dann dazu denken.
Aber man kann es ganz deutlich sehen. Also man weiß ja, es ist gelb und rot und diese beiden Farben, die sind unterschiedlich in Schwarz-Weiß und das erkennt man ganz deutlich. Das ist ganz wunderbar. Es sieht wirklich aus wie so ein kleiner Werbefilm für die S-Bahn in Schwarz-Weiß, wie sie durch diese Kiefernwälder fährt. Das fand ich ganz faszinierend, als ich das nochmal angeschaut habe.
In diesem Sinne, 100 Jahre S-Bahn. Vielen Dank, lieber Alex. Und wir steigen jetzt aus.
Danke.
Und wie uns Matthias noch mitgeteilt hat, die Aufnahmen in Kuhle Wampe von der Bahn innen sind nicht bei laufendem Betrieb oder laufender Fahrt gemacht worden, sondern im Studio. Also man hat tatsächlich so ein S-Bahn-Abteil nachgebaut. Daher erklärt sich auch, dass diese Aufnahmen von oben gemacht werden konnten. Also es musste keine Bahn irgendwie aufgebrochen werden, sondern Studio.
Matthias, jetzt erzähl uns doch mal, wie kam es denn überhaupt zu dem Namen S-Bahn und was hat es mit dem Symbol auf sich, das wir ja heute noch überall sehen und kennen?
Berliner Stadt, Ring und Vorortbahnen. Die Reichsbahndirektion, Leute, die das maßgeblich unter ihren Fittichen hatten, die wollten jetzt was kurz und knappes, prägnantes haben, so wie von 1902 es die Wandlung gab von Hoch- und Untergrundbahn bis 1926, nur noch ein U da war. Mhm. Das weiße U auf blauem Grund für die U-Bahn. Ja, jetzt wollten die also auch 1929 da möglichst ein S haben. Aber die Hauptverwaltung, die hatte den ordentlichen Knüppel zwischen die Beine geschmissen. Die hatten nämlich verfügt, dass kein bildliches Zeichen oder kein Buchstabe zu nehmen sei. Oh, was machen wir jetzt? Die waren erstmal clever. Wir nehmen nicht einen Buchstaben, wir versuchen es mal mit zwei. Wir nehmen Stadtschnellbahn, kurz SS-Bahn. SS war damals unverfänglich, das war eine Münchner Schlägertruppe im Wesentlichen. Ja, aber denen war auch von Anfang an schon klar, Stadtschnellbahn ist auch wieder länglich, nicht schön. Und machten aber erstmal Versuche damit auf dem Südring. Und so langsam kam die Hauptverwaltung auch angekrochen. Was treiben die denn da eigentlich? Geheimrat Kräft im Auftrag von Vizegeneraldirektor Dr. Weihrauch sollen doch mal schreiben, was die da für Ideen haben, aber bitte nicht auf dem Dienstweg, sondern direkt per Post. Naja, jetzt kam das bei den Granden in der Hauptverwaltung an. Die Reichsbahndirektionsleute hatten sozusagen schon den Teppich ausgerollt, bis die da oben in ihren Hirn endlich schalten. 10. März 1930, Besprechung bei Dr. Weihrauch. Aha, warum nicht Schnellbahn? Die Stadt Berlin, also die spätere BVG, bezeichnet ja ihre Ausbaupläne für die U-Bahn als Schnellbahn. Und Reichsbahn und BVG waren Rivalen auf dem Verkehrsmarkt. Mhm. Aber, und jetzt ja die Begründung, dass die Bezeichnung Stadtbahn hat sich in Berlin seit langem fest eingebürgert. Die genaue Form des S, ach danke, gebt uns ein S, die genaue Form des S, die wird noch bekannt gegeben. Also das hat wirklich eine ganze Weile gedauert, bis die endlich auf dem Weg waren, aha, ein S. Jetzt kann man sich fragen, warum grün, blauer weg mit der U-Bahn, rot Sparkasse, okay, das Ganze in grün, aha, weißes S auf grünem Grund. Am 18. März, die Reichsbahndirektion hat jetzt also intern auch rausgegeben, jetzt nicht mehr SS auf den Bahnhöfen, jetzt bitte mit S. Und gleich ging ein Angebot eines Gebrauchsgrafikers ein, nämlich Fritz Rosen vom Büro Professor Bernhard Rosen. Lucian Bernhard, erster Plakatprofessor der Welt, Schriftgestalter, Maler, Innenarchitekt. Bernhard ging aber schon 25 nach New York, um Amerika zu erobern, wie er schrieb. Und sein Kompagnon im Atelier, der Fritz Rosen, der führte das weiter. Rosen hat auch schon das ganz bekannte Plakat Nach Berlin, ikonisch die Dampflokomotive auf die Stadt zurauschend geschaffen, 1926. Fritz Rosen übernimmt also jetzt die Gestaltung
des Symbols S. Und er nimmt ein bauchiges S, nimmt eine bogenfensterartige Form drunter in grün. Wir sagen auch immer herzlich den Radstein. Und darunter war die Wortmarke Bahn in Großbuchstaben. Und jetzt hieß es also, nüchtern liest sich die Meldung vom 24. Dezember 1930 im amtlichen Nachrichtenblatt der Deutschen Reichsbahngesellschaft. Berliner S-Bahn. Die Berliner Stadtring- und Vorortbahnen werden künftig kurz S-Bahn heißen.
Ja. Und das S an sich hat sich bis heute nicht verändert, nur die Form drumherum ein wenig.
Das S hat sich allerkaumstens verändert. Also da muss man wirklich ganz genau gucken. Ich habe die Akte aus dem Landesarchiv, das große Symbol sozusagen vektorisiert mit dem Grafikprogramm und das heutige mal drüber gelegt. Es gibt ganz, ganz leichte Unterschiede im Bogen. Aha. Ansonsten hat sich die Grundplatte geändert. 1932 flog schon das Wort Bahn raus. Mhm. Dann war es nur noch das Bogenfenster mit dem weißen S. Und 1936 brauchte man etwas Neues für die unterirdische Nord-Süd-S-Bahn, insbesondere unter den Linden. Wir haben also eine Tunnelstrecke für die S-Bahn. Jetzt kommt Brademann wieder ins Spiel. Mhm. Brademann schafft einen Pfeiler, darauf jetzt eine runde Grundplatte für das S. Darunter noch so eine Platte mit dem Namen in Fraktur. Das Ganze sieht also aus wie ein römisches Feldzeichen, also eine Standarte, so richtig im Zeitgeschmack. Aber dieses runde S, das ging von jetzt an von Berlin nach Hamburg und nach dem Krieg auch in viele andere Städte. Kopenhagen, 1934.
Ah ja. Das hat mich sowieso interessiert. Also waren wir haben ja lange gebraucht in Berlin, schwere, lange Geburt, aber waren wir trotzdem schneller als die anderen Nachbarstädte?
Wir waren die Ersten, die für ein Verkehrsmittel der Bahn in der Stadt ein Symbol geschaffen haben. Und wir haben in Berlin übrigens bis heute noch alle drei Symbole. An unterschiedlichen Orten finden Sie sich entweder das Bogenfenster mit Bahn oder ohne Bahn. Einfach nur das Bogenfenster mit dem weißen S, diesem ikonischen weißen S auf grünem Grund. Oder eben der runde Cooler-Keks vom Lutscher.
Ach, der Keks.
Ja, der Rosen hat auch ein Honorar bekommen. 200 Mark für den Entwurf, 400 Mark für die Überlassung des Reproduktionsrechts. 800 hat er ausgezahlt bekommen. Man es umrechnet heute nicht mal 3000 Euro für so ein ikonisches Symbol, was mittlerweile auch von anderen Städten außerhalb Deutschlands, na, sagen wir, adaptiert wurde, ob in Österreich oder in Brüssel neuerdings. Was Berlin macht, ist gut, nehmen wir auch.
Wenn jetzt einige Hörerinnen und Hörer Feuer gefangen haben für das Thema S-Bahn in Berlin, wo können wir die denn hinschicken?
Dieses Jahr 2024 auf jeden Fall in die Ausstellung des Berliner S-Bahn-Museums im Ostbahnhof.
Mhm. Die Infos und Öffnungszeiten und so weiter verlinken wir in unseren Shownotes. Und wenn man jetzt so Züge mal sehen will oder vielleicht sogar damit fahren will, gibt es sowas auch?
Dann auf jeden Fall mal im Internet beim Verein Historische S-Bahn nachgucken. Da gibt es Sonderfahrten, ja, leider die für den 8. bis 11. August, die sind ausgebucht. Natürlich, das war ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber da kommen auf jeden Fall welche nach. Und ansonsten in den Jahren gibt es immer mal Tag der offenen Tore, das ist ein Wochenende, da wird in Erkner wirklich alles groß präsentiert. Keine Berührungsängste, dass da nur Stoffbeutelträger und Pufferküsser rumrennen. Nein, das ist für ganz normale Menschen gedacht. Ansonsten, Technikmuseum hat dieses Jahr auch was zu bieten. Stadt Bernau macht was, ja.
Ja, das ist schön. Kann man die Strecke mal nachfahren von dem Nordbahnhof, damals Stettiner Bahnhof, bis Bernau.
Mhm. Bernauer Bier trinken.
Mhm. Ja, doch.
Hiermit wird bekannt gemacht, dass niemand in die Punk gemacht, denn morgen wird gebraut. Alter Spruch aus Bernau.
Ja, das klingt schon mal sehr verlockend. Ja, also,
und Matthias, eine letzte Frage noch. Hast du einen Lieblings-S-Bahnhof?
Da ich so ein Faible habe für den S-Bahn-Tunnel, ist es dort auf jeden Fall Potsdamer Platz. Ansonsten oberirdisch, ach, da gibt es so viele in Berlin zu entdecken. Ob das jetzt irgendwelche Bahnsteige sind, um 1900 errichtet, mit diesen gusseisernen Säulen, Hartungsche Säulen, die findet man sogar in Danzig. Also überall, wo Preußen ist, findet man die. Mhm. Und ob das jetzt eine nüchterne Architektur ist, wie von Richard Brademann. Es gibt so viel zu entdecken. Mhm. Oder ganz schlicht ja, so ein halbes Kriegsprovisorium wie Groß-Görschen-Straße, was heute immer noch aus purer Gewohnheit da rumsteht.
Ja. Und deine Anne?
Naja, heute Wannsee. Ja. Ja. Damals wäre es Friedrichstraße gewesen. Mhm. Einmal finde ich sehr schön auch. Ist ja damals umgestaltet worden. Aber auch natürlich, weil wenn man dort ausgestiegen ist, warst du mittendrin. Mhm. Das war ja wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, ob es Zahlen gibt, einer der meistfrequentiertesten Bahnhöfe.
Während des Zweiten Weltkrieges der am meisten belastete Bahnhof des Reiches.
Ja, mhm. Ja. Naja, des Reiches sogar. Noch in der Weimarer Republik war es eben das Einstiegstor, die Einstiegsbahnhof in das Nachtleben. Mhm. In die ganzen Vergnügungstempel rumherum, ob es der Wintergarten, Admiralspalast, das große Schauspielhaus. Das war ja der Ort, wo die Berliner, aber vor allem auch die Berlin-Besucher sich amüsiert haben. Deshalb, Else, ich war dort ausgestiegen.
Ja.
Chaplin ist da angekommen.
Chaplin ist dort angekommen, hatte nur einen kurzen Weg zum Adlon, aber trotzdem seinen Hosenknopf verloren an einen Fan.
Gut.
Ja, Else, du fährst ja.
Na, also ich war jetzt kürzlich nochmal am Wannsee, an der S-Bahn-Station und bin da ausgestiegen und dachte, wow, das ist wirklich ein einfach wunderschöner S-Bahnhof.
Alles klar. Ich würde sagen, wir treffen uns alle am erstmal nur Wannsee. Ich bringe aus Bernau ein paar Biere mit und dann verbinden wir beide, beide Orte miteinander.
Und dann gehen wir ins Strandbad zum Baden.
Fall, auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank, Matthias, dass du da warst und dein Wissen mit uns geteilt hast und vor allem so viel Leidenschaft.
Ja, danke.
Jane, immer wieder. Und Berliner S-Bahn macht Spaß. Es ist ein Universum. Einfach kieken, mitfahren, begreifen, schauen.
Aber Ticket kaufen vorher, ne?
100 Jahre S-Bahn, ja, das war's schon fast mit unserer Folge. Ein kleiner Hinweis noch am Ende. Damals musstet ihr für ein Ticket in der zweiten Klasse 30 Pfennige zahlen. Heute wäre es ein bisschen mehr.
3,50.
Wahrscheinlich. Wenn ihr einen ähnlichen Betrag für unsere Folgen spenden würdet, für jede Folge.
Naja, sagen wir mal so, wenn jeder von euch,
der diese Folge hört, dann wäre es für uns ganz, ganz großartig. Insofern unser Aufruf an euch, bitte nutzt den PayPal-Button auf unserer Website und ermöglicht damit weitere Folgen.
Vielen Dank dafür.
Ja, aber ganz am Ende, wer kommt, wer fehlte bis heute, er ist fast bei jeder Folge dabei gewesen. Peter Panther oder
Theobald Tiger, Ignaz Grobel.
Oder einfach nur Kurt Tucholsky. Und was hat er zum Bahnfahren zu erzählen?
Die Maschine zischt. Der Dampf pustet die Wagen entlang. Die Reisenden steigen ein. Noch hält der Zug. Es entsteht jene peinliche Pause, während der kein Mensch mehr weiß, was er nun noch sagen soll. Der, der den Kopf zum Fenster heraussteckt, nicht, und die, die den Freund zum Bahnhof gebracht haben, auch nicht. Endlich, leise ruckt der Zug an. Einige mäßig weiße Taschentücher schwenken durch die Luft, Köpfe nicken, Hände winken, adieu, adieu, auf Wiedersehen. Und ein letztes Scherzwort, das einem gerade noch eingefallen ist. Und ein paar stille Tränen. Aus.
Das war Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.